Hallo, in der heutigen Episode des Weidefleisch.org Podcast gibt es ein Interview mit Carsten Ertel vom Hof Liese und Töchter in der Uckermark. Es ging unter anderem um Low-Stress Stockmanship und was das heißt, was es bedeutet und wie es die Arbeit mit den Tieren, Rindern in diesem Fall, erleichtert. Ich fand das sehr spannend. Es geht auch um andere Themen, aber das hat mich diesmal fasziniert. Ich hatte schon viel über dieses Werkzeug gehört, jetzt aber zum ersten Mal wirklich ins Detail gegangen und fand das sehr spannend und bereichernd. Viel Spaß dabei. Ich spreche jetzt mit Carsten Ertel vom Hof Liese und Töchter. Hallo Carsten.
Hallo Felix, schön dich zu sehen.
Carsten, erzähl mir doch erstmal, was ihr für ein Hof seid. Was macht ihr?
Also wir haben seit 1,5 Jahren eine Mutterkuhherde und ich wollte halt gerne eine kleine Herde aufbauen und dass sich das so langsam entwickelt und dann kam es irgendwie anders und mir wurde eine ganze Herde angeboten mit 40 Tieren und ausgemästeten Ochsen und dann musste ich sofort vermarkten und sofort alles machen. Genau. Und ich bin Landwirt, schon ganz lange, habe 2 große Betriebe in Brandenburg geleitet und dann habe ich Familie gekriegt. Das war einfach nicht so super kompatibel mit so einem 60-80-Stunden-Job und dann haben wir das aufgehört. Ich habe bei der Hochschule angefangen mit einer halben Stelle, davon leben wir sozusagen und nebenbei sozusagen, also vielleicht auch ein bisschen mehr, mache ich meine Herde.
Okay. Genau. Kurz zu dem Namen, wo wahrscheinlich jemand direkt gestutzt hat, Liese und Töchter, was hat es damit auf sich?
Es ist eine Geschichte aus meinem Freundeskreis. Es gibt eine Band, die im Nachbardorf zu Hause ist. Und die haben über mich und meine Kühe irgendwann ein Lied geschrieben und das handelte von der Liese. Und dann war klar, wie mein Unternehmen heißen muss.
Klar, ja, das ergibt Sinn. Was war so für dich der Grund, das auf diese Weise zu machen mit den Rindern, dass sie auf der Weide stehen sollen?
Ich habe angefangen vor 6, 7 Jahren mich mit Low Stress Stockmanship auseinanderzusetzen, also mit einer wesensgemäßen Umgang und Kommunikation mit den Rindern. Und dann habe ich gemerkt, ah ja, okay, ich kann ganz, ganz viele Sachen umsetzen. Aber eigentlich wäre es schön, das selber zu machen. Also im eigenen Betrieb. Und ja, dann bin ich da so hingekommen und dann habe ich irgendwie überlegt, okay, welche Rasse möchte ich denn eigentlich haben? Und habe mir dann einen Kriterienkatalog sozusagen geschrieben, was ich gerne erfüllt haben möchte. Und dann bin ich irgendwann bei den Obrax gelandet und bin ganz, ganz glücklich. Und immer wenn ich da bin, freue ich mich immer wieder, dass sie da sind und ja.
Das wäre so meine nächste Frage. Was ist für dich, was war so der Katalog, was erfüllen die Obrax für dich?
Genau, also einmal wollte ich eine nicht so große Rasse haben. Also ich wollte nicht eine Charolais oder Fleckvieh oder so, die einfach so groß sind. Ne? Und dann, je größer die Tiere sind, umso mehr Energie brauchen die halt, um ihren Erhaltungsbedarf zu decken. Und ich wollte einfach leichtere Kühe haben, dass die nicht so viel Trittschäden machen. Also ich arbeite auf einem Moorboden und dann ist es halt total blöd, wenn überall Wege und Matschpfützen wirklich durchgematscht sind. Ne? Also die treten eigentlich nicht durch die Grasnarbe durch. Das war ein Ding. Ich wollte gerne, dass sie mit wenig Energie trotzdem dick werden. Ich wollte gerne, dass sie ganz unkompliziert kalben können. Da gibt es ja auch Rassen, die einfach mehr Hilfe brauchen und weniger Hilfe brauchen und die Obrax gehören auf jeden Fall dazu, weniger Hilfe zu brauchen. Also ich hatte dieses Jahr noch keine Schwergeburt und hatte aber 40 Abkalbungen und ja, das ist ganz schön. Ja, und ich bin eigentlich nie dabei und auch wenn ich sehe, ah ja, da wird eine kalben, dann fahre ich eigentlich nach Hause und habe immer ein gutes Gefühl, dass die das hinkriegen. Also auch selbst bei einer Ferse, die ja das erste Mal kalbt und genau, die kriegt es hin.
Hm. Ja. Das sind behornte Tiere. War das für dich ein Punkt, wo du gesagt hast, vielleicht doch nicht so gut oder hätte lieber welche ohne Hörner, also natürlich unbehornt.
Nee, ich finde Hörner total super. Es ist ein Organ, was total wichtig ist für die Kommunikation in der Herde, aber auch zu mir. Wenn man das lesen kann, dann ist es total gut, Hörner zu haben, weil dann ist es einfach ganz, ganz klar, was die einem sagen wollen. Vorher habe ich mit genetisch hornlosen Tieren gearbeitet und da hatte ich sehr viel mehr Probleme. So, die haben jetzt einen größeren Mindestabstand zwischen den Tieren, also sind die jetzt zusammen auf einen Hänger zu bringen oder so. Das mögen die einfach nicht so gerne, weil sie zwischen sich einfach ein bisschen mehr Abstand haben wollen. Genau, das ist, glaube ich, mein großer Nachteil von den Hörnern.
Kannst du so ein, zwei Nachrichten beschreiben, die dir die Hörner geben können, wenn du weißt, wie man es deutet?
Also sie können mir sagen, so, ja, komm näher, ist alles gut. Oder Ohr, bleib mal da, wo du bist. Also ist beim Ohrmarkensetzen halt total gut, wenn man das kann. Und oft ist es beim Ohrmarkensetzen so, dass man, also ich fange das Kalb mit dem Lasso und dann habe ich das aber auch 10 Meter entfernt. Ne? Also ich habe das Lasso einfach in der Hand und die Kuh ist ganz ruhig, weil das Kalb ist ja noch bei ihr. Und dann kann ich halt 5 Minuten warten, bis die Kuh mir sagt, ja, yeah, jetzt ist okay. Und dann darf ich da hingehen und das Kalb ohrmarken. Wenn ich das vorher mache, wo die mir sagt, ey, nee, komm nicht näher, dann wird es halt gefährlich. Und genau, dann muss man einfach sagen, okay, ich hab die Ruhe und die Zeit, um dem Gemütszustand der Kuh Rechnung zu tragen und sie ernst zu nehmen. Und dann kann ich alles machen. Und das ist ein ganz schönes Miteinander.
Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der zuhört, jetzt sagt, ja, aber 5 Minuten warten, das dauert so lange. Aber ich würde mir jetzt denken, ja, aber wenn du sofort hingehst, ist der Kampf und es dauert gleich lange quasi, weil du so
Dauert
mit so viel.
gleich lange und meistens ist es so, dass man dann das Kalb eher nicht ohrmarkt oder sagt, boah, wir müssen zu zweit da sein. Dann muss man das in der Hälfte der Zeit schaffen. Weil man, also so arbeitswirtschaftlich, ne? Also muss man sagen, okay, dann zu zweit oder zu dritt, dann hat man nur noch 1,5 Minuten zum Ohrmarken setzen und das schafft man irgendwie nicht. Genau.
Das ist wahrscheinlich Teil dessen, was man beim Low-Stress-Stockmanship lernt, oder? Ist das Teil des Konzepts?
Genau, das ist einfach Teil des Konzepts, dass man einfach ein bisschen mehr auf das Tier guckt. Was sagt das einem? Das heißt nicht, dass man total ohne Stress arbeitet, ne? Also natürlich sagt man denen, jetzt geht da lang. Nein, ich will, dass du da lang gehst. Nein, da lang. Aber sofort, wenn sie das tun, was man macht, was man haben möchte, dann nimmt man den Druck raus. Um denen zu signalisieren, jetzt machst du es richtig. Und eigentlich gehen sie immer dem Druck aus dem Weg und sagen, ah ja, okay, gut, der will, dass ich da lang gehe, dann gehe ich da lang. Und wenn sie das wissen, dass dann der Druck aufhört, dann sind sie auch total zufrieden. Aber wenn ich natürlich die ganze Zeit hinterherrenne und sage, aber da lang, aber da lang, aber da lang, aber da lang, dann drehen sie sich irgendwann um und sagen, hast du eine Macke? Ich gehe doch schon. Und es gibt so 10 Regeln ungefähr. Eine ist zum Beispiel, die Kühe gehen dahin, wo sie hingucken. Wenn sie kein Vertrauen haben zu einem, dann müssen sie einen immer angucken, weil sie gucken, sie haben nur vorne vor sich ein Feld, wo sie dreidimensional gucken können. Und da muss man dann die Gefahr haben. Also da muss man sehen, was ist denn eigentlich gerade gefährlich. Das heißt, sie drehen sich um zu mir, gucken mich an und ich will aber, dass sie in die andere Richtung gehen. Aber das tun sie nicht, weil sie ja dahin gehen, wohin sie gucken. Das heißt, es geht darum, ein Vertrauen aufzubauen, dass sie sagen, ah ja, okay, wenn ich den mit, aus dem halben Augenwinkel hinter meinem Bauch sehe, dann ist es gut. Hm. Dann kann ich da einfach lang gehen.
Man muss das wahrscheinlich kurz für jemanden, der jetzt gar nicht mit Kühen zu tun hat, kurz erklären. Die Augen sind ja eher seitlich am Kopf.
Genau.
Und
sie sind
haben
eher seitlich am Kopf und dadurch können sie relativ weit nach hinten gucken, aber sehen da dann natürlich immer nur mit einem Auge. Hm. Je nachdem, ob man vom Po rechts steht oder vom Po links steht. Ne? Und nur ganz genau vor sich haben sie ein kleinen Bereich, wo sie dreidimensional mit beiden Augen gucken können.
Und das Steuern geht deswegen auch, du musst dich, glaube ich, seitlich von hinten dem Tier nähern, wenn ich das richtig verstanden habe, damit es sieht, da ist was, davon soll ich weggehen. So war es, glaube ich, ne?
Genau, es gibt zwei Sachen. Ne? Also man kann einmal den Kopf drehen, indem man sozusagen immer hinter den Po geht und immer will, dass das eine Auge einen verfolgt. Und dadurch man so ein bisschen den Kopf und dann geht es ja da lang, wohin es guckt und deswegen dreht es sich so langsam. Man kann auch weiter nach außen gehen und dann sagen, nee, geh bitte andersrum. So, ne? Und sozusagen eher drücken. Das ist einmal die Innendrehung und einmal die Außendrehung vom Rind. Genau, aber es ist es ist ein ganz schöner Umgang, wenn man das so innerlich verinnerlicht hat. Hm. Und Leute, die nie mit Kühen gearbeitet haben, die können das sehr, sehr schnell. Und Leute, die schon ganz lange mit Kühen arbeiten, so wie ich auch, wir brauchen einfach super lange, um das zu lernen. Genau.
Also man muss praktisch die alten Gewohnheiten auch ablegen, oder?
Genau, also man muss so aktiv vergessen.
Hm.
Aktiv sagen, nee, das mache ich nicht mehr so, das mache ich jetzt anders.
Das ist aber auch trotzdem nicht Teil einer modernen landwirtschaftlichen Ausbildung, dass man das lernt.
Nee, das ist immer noch nicht drin.
Ja.
Also auch immer.
Okay. Du warst gerade beim moorigen Boden, das hat mich an meine Region hier erinnert. Ich bin ja im Emsland, also mitten im Barafeen, im Moor. Ihr seid in der Uckermark, glaube ich.
Genau, ja.
Ich wusste nicht, dass es ein Moor ist, aber man lernt ja immer dazu.
Nee, es ist überhaupt kein Moor. Es ist, hier gibt es so 3-4% der Oberfläche, also der Felder sind Moorboden.
Okay.
Und anderes mineralisch. Und genau. Ich habe nur ein Moor pachten können und habe da halt meine Tiere stehen. Das ist ein Quellmoor. Das heißt, überall sind Quellen drin. Und diese Quellen haben halt manchmal Sand mitgebracht. Und das sind so Sandinseln. Und auf einer von diesen Sandinseln stehen meine Tiere im Winter. Also die ist halt 5 Hektar groß, diese Insel. Und genau, dann muss man halt im Sommer alles hingebracht haben, was man im Winter haben möchte.
Ja.
Und dann kann man mit Gummistiefeln dahin gehen.
Was fressen die dann im Winter? Weiden die auch um diese Insel herum, oder?
Die fressen nur Heu, wenn sie auf dieser Insel sind. Ich habe vor, dass sie noch Zwischenfrucht beweiden können. Da bin ich gerade mit einem Nachbarbetrieb da dran, dass sie auf deren Acker sozusagen die Zwischenfrucht abweiden können. Das habe ich jetzt die ersten 1,5 Winter noch nicht gemacht, weil da braucht man ja für ein bisschen Vorlauf und ein bisschen Koordinationsaufwand sozusagen. Und dann werden sie wahrscheinlich im Februar oder also spätestens im Februar da hingehen und dann da Heu fressen.
Ja.
Genau.
Was ich gesehen habe, was du, glaube ich, auch beschrieben hattest, ihr habt praktisch keinen Traktor, keinen großen Traktor oder sowas.
Genau. Ich, meine Idee war, mit so wenig wie möglich Technik auszukommen. Einerseits möchte ich gar nicht so viel Sprit verbrauchen und Zeit auf dem Trecker sitzen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, gut, es gibt eine Möglichkeit, mit einem kleinen Quad zu füttern. Und wir rollen damit den Ballen aus. Und dann gibt es unendlich viele Fressplätze, weil der Ballen ist auf 100 Meter ausgerollt und dann können von beiden Seiten Tiere fressen.
Hm.
Das ist sehr angenehm, also für die Tiere und auch von der Stimmung. Also vorher habe ich in Betrieben gearbeitet, da hatten wir so Rundraufen und es gab eigentlich immer eine ranghohe Kuh, die aufgepasst hat, dass kein anderer frisst, bis sie nicht satt ist. Und ja, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Füttervariante. Man muss ein bisschen aufpassen, man muss einfach ziemlich genau füttern, dass das dann auch weg ist, wenn sie fertig sind.
Du hast einen geringen Materialeinsatz im Grunde. Das heißt ja auch, dass dich sowas wie Spritpreise jetzt, was ein aktuelles Thema ist, praktisch gar nicht betreffen.
Also natürlich das Quad, das braucht natürlich schon Sprit, aber es ist überhaupt nicht so in der Größenordnung, wie andere Landwirte Sprit brauchen. Ich kaufe Heu und ne, dann ist da natürlich auch ein Spritpreis drin, dass die Verkäufer sagen, okay, der Sprit wurde teurer, deswegen wird jetzt mein Heu teurer. Aber es ist nicht so, dass ich das immer selber denke, ne? Und denke, oh, wann kaufe ich eigentlich diese, sondern und auch ich kaufe mit dem Heu ja auch Fläche dazu, ne? Da, wo das gemacht wurde, diese Fläche, die muss ich nicht selber besitzen, das oder selber gepachtet haben.
Klar,
Das ist
ja.
mein Vorteil, weil ich irgendwie einfach sage, okay, ich kaufe das und dadurch könnte ich oder wäre ich eigentlich größer, als ich jetzt eigentlich bin. Ne? Jetzt bewirtschafte ich gerade 60 Hektar. Das reicht halt gerade so für die Sommerweide. Genau.
Kann man denn dann sagen, dass so unerfreulich die Preiserhöhungen, die es zurzeit gibt, sind für viele Menschen, dass das im Grunde der Direktvermarktung hilft, weil jemand wie du seine Preise im Grunde nicht groß erhöhen muss und dadurch womöglich, zumindest je nach Produkt, konkurrenzfähiger wird?
Ja, also ich bin gar nicht so krass viel teurer als normalerweise, also als was andere Leute ausgeben für Fleisch. Das Ding ist, dass das komplette Geld halt zu mir kommt und nicht irgendwie an verschiedene Händler und so ausgegeben wird. Und ja, ich hatte auch so Aussagen wie: Naja, es wird ja eh alles teurer, kann ich auch bei dir kaufen. Ja, ich kann es noch nicht so ganz überblicken. Erstmal ist es nicht teurer für mich. Es wird alles teurer, aber ich merke es gerade noch nicht so doll. Es kann irgendwann sein, dass es irgendwie das Heu sehr viel teurer wird. Oder den Trecker, den ich mir mal leihe, wenn ich irgendwie irgendwas machen möchte, dann. Der wird natürlich auch teurer, aber es ist ja, es ist sehr überschaubar.
Wie viele, ihr habt jetzt noch nicht so lange mit der Herde gearbeitet oder jetzt insgesamt diesen Betrieb. Wie viele Tiere vermarktet ihr denn jetzt so pro Jahr? Kann man das schon überhaupt sagen?
Im Moment bin ich ungefähr bei einem in 6 Wochen. Also das sind ungefähr 8 Tiere im Jahr.
Das ist ja schon eine ganze Menge für einen Anfang, also was auch an
Ja, genau.
Aufbau von Infrastruktur angeht.
Genau. Also da merke ich auch, oh, okay, einige Sachen gehen so nicht lange. Ne? Ich werde mir über kurz oder lang eine eigene Kühlzelle und eine eigene Frostzelle kaufen. So, um einfach ein bisschen flexibler zu sein. Im Moment habe ich eine Kühlzelle, aber nur im Nachbardorf und wir fahren einfach ganz viel hin und her, arbeiten irgendwie mit 2 Kühltruhen und das ist so, ja, es ist ganz schön viel Aufwand und wenn irgendwas Blödes passiert, so wie jetzt gerade, dann, also mein Deckbulle wurde fußlahm, das heißt, er konnte nicht mehr arbeiten, wir haben den geschlachtet. Und zu ganz viel Wurst verarbeitet. Und dann braucht man auf einmal super viel Kühlkapazität. Und das passiert halt mal. Da muss man einfach genug Kapazität vorhalten, dass es das geht.
Ja. Habt ihr denn, war es leicht, einen passenden Metzger zu finden, der das verarbeitet, oder wie läuft das bei euch?
Nee, es war, also es ist relativ weit entfernt. Also wir wohnen ja eh in einem Landstrich, wo es gar nicht so viele Menschen gibt. Und aber auch in einem 20-Kilometer-Radius oder 30-Kilometer-Radius gab es eigentlich keinen Metzger. Und ich wollte halt gerne, dass der mein Tier nimmt und ich krieg die gefüllten Tüten wieder in komplett etikettiert, ordentlich fertig gemacht und so. Und ich wollte da keine eigene Arbeit mehr reinstecken, weil das schaffe ich einfach nicht, neben noch einem Nebenjob und Herde betreuen und verkaufen. Dann ist eigentlich keine Zeit mehr über für irgendwie so sowas. Und jetzt fahren wir gerade 50 Kilometer zu der Schlachterei. Das ist super angenehm. Ich mag diese Schlachterei sehr. Es ist eine Schlachterin, die irgendwie da das koordiniert. Und es ist ein sehr, sehr angenehmes, angenehmer Umgang.
Ist für euch sowas wie Kugelschuss auf der Weide denkbar oder machbar?
Denkbar ist es, und ich werde es super oft gefragt, und ich würde es gerne machen. Im Moment scheue ich mich gerade ein bisschen davor, weil die Regularien sind einfach so krass, dass ich, also im Moment ist es so, ich habe einen Schlachttermin morgens um 9, dann gehe ich um 7 auf die Weide, lade das Tier auf, fahre damit zur Schlachterei, lade das alleine ab, und dann bin ich um 10 wieder zu Hause. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe eine Weideschuss, dann brauche ich jemanden, der schießt. Dann brauche ich jemanden, ach nee, erstmal brauche ich den Tierarzt, der die liebende Schau macht. Dann brauche ich jemanden, der schießt. Dann brauche ich einen Metzger, der absticht, der tötet sozusagen. Dann brauche ich einen Trecker, um das Tier auf einen Anhänger zu laden, weil es kann ja nicht mehr selber darauf gehen. Und dann fahre ich noch trotzdem zur Schlachterei, weil ich muss das Tier ja dahin bringen, dass es dann ausgenommen wird, zerlegt wird. Das heißt, es sind irgendwie 5 Leute.
Ja.
Das ist, und ne, wenn ich die jetzt alle bezahlen soll, mit der Anfahrt und mit irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde da sein, weiß ich nicht. Ne?
Ja.
Und meine Erfahrung ist, die Tiere, wenn die auf den Hänger gehen, dann gehen die so rauf, wie sie runtergehen. Wenn ich sie sehr, sehr stresse, dass sie darauf gehen, dann gehen sie auch genauso gestresst wieder darunter. Wenn sie sehr ruhig darauf gehen, gehen sie auch sehr ruhig wieder runter. Und dann ist, finde ich, die Krux in der Schlachterei, die einfach schnell zu töten, und dass die da nicht noch Stress kriegen. Da bin ich gerade mit meiner Schlachterei dran, dass wir da irgendwie versuchen, den Tötungsweg sozusagen zu optimieren. Ne? Dass man einfach sagt, okay, man lädt es ab und wird sofort mit dem Bolzenschuss betäubt, und dann da kann es ausbluten. Und ja.
Da würde man wahrscheinlich sagen, Kugelschuss ist gut und wäre schön, wenn es einfacher wäre, aber letztlich darf man das Ziel nicht aus den Augen verlieren, und das ist eben möglichst wenig Stress für das Tier und möglichst wenig Leid und Stress fürs Tier. Und wenn man das so erreichen kann, ist es ja auch gut. Speziell ist ja auch der Gedanke, wenn dann, sagen wir mal, 5 Personen anreisen müssen, die das wahrscheinlich mit separaten Fahrzeugen machen, und da müsste man wahrscheinlich auch dann dran denken. Es hängt sehr viel dran.
Ja, ne, wenn die alle vor Ort sind und so, dann ist das kein Problem. Ne? Also wenn ich jetzt ein Metzger wäre und ein Jäger, dann könnte ich das ja alles selber machen, und das war irgendwie auch gut. Aber so ist es nicht.
Ja. Und eine eigene Metzgerei oder einen Schlachtraum zu haben, ist wahrscheinlich schon eine ganz andere Hausnummer als eine eigene Kühlzelle und Frostzelle.
Ja, ich bin gerade also mit dem Lebensmittelüberwachungsamt ganz viel am überlegen, naja, was, die wollen mir unbedingt ein Etikett geben. Also, ne, was bin ich denn? Im Moment bin ich Direktvermarkter. Sobald ich aber das Produkt verändere, bin ich auf einmal Hersteller. Und das Verändern heißt auch schon, dass ich das nur, wenn ich das Produkt einfriere, dann verändere ich den Aggregatzustand und damit verändere ich das Produkt und bin dann auf einmal Hersteller. Wenn ich Hersteller bin, habe ich einen ganz anderen rechtlichen Rahmen.
Ach so. Also und höhere Anforderungen.
Genau, höhere Anforderungen. Ne? Und wenn ich jetzt einen eigenen Schlachtraum habe und selber schlachte, dann falle ich auf einmal in die Handwerksordnung und muss eigentlich einen Meister nachweisen, dass ich schlachten darf. Also so, das ist so ein bisschen, da sind wir, glaube ich, einfach in Deutschland ziemlich eingefahren in unserem bürokratischen System. Ne?
Also ja, die Strukturen sind doch sehr unterschiedlich, ist klar. Wenn man bei euch an offenbar noch größere Distanzen hat als bei uns im Emsland, dann ergeben sich einfach andere Implikationen. Man muss anders damit umgehen, ja klar.
Genau.
Wie sieht denn der Plan aus? Also hast du, ihr seid ja ein bisschen da reingestolpert, hast du gesagt. Gibt es was eigentlich vorher noch hätte passieren sollen, bevor ihr so groß werdet? Oder was sind die nächsten Schritte für euch, die nächsten Hürden sozusagen?
Also, das war super, dass wir einfach sofort was verkaufen konnten. Ne? Also sofort vom Finanziellen ist es super. Ich habe halt gedacht, ah ja, okay, bis dann die ersten Fersen mal einen Kalb kriegen und bis die dann groß sind, sind so 5 Jahre um. Und dann habe ich mir auch irgendwie einen Kundenkreis aufgebaut und so. Und jetzt ist es immer eigentlich spannend, schaffe ich das, diese 200 Kilo Fleisch schnell zu verkaufen oder 300 Kilo Fleisch und so, ja. Also das ist so ein bisschen, da bin ich auch einfach nicht, da bin ich Landwirt, nicht Vermarkter. Ja. Da merke ich halt immer wieder, ah ja, okay, da lerne ich gerade ganz viel.
Habt ihr Schwierigkeiten immer noch mit Dürre? Ich weiß, dass es vor 3, 4 Jahren, glaube ich, in der Uckermark sehr trocken war. Da habe ich gehört, dass viele Rinder verkauft wurden nach Westen oder ganze Herden abgegeben wurden.
Also mal gucken, wie dieses Jahr so wird. Ne? Wir hatten jetzt gerade, letzte Nacht hat es geregnet, aber also es hat 8 mm geregnet. Ne? Also jetzt nicht so sonderlich viel, aber wir hatten vorher halt 6 Wochen lang keinen Regen. Und so langsam sieht man es halt den Getreidebeständen an oder dem Kleegras oder so, dass es einfach nicht regnet. Und das passiert eigentlich immer wieder, dass man irgendwie sagt, okay, eigentlich braucht man eine Futterernte in der Miete, dass man einfach sagt, okay, der Sommer war blöd, ich habe da noch was und eine Futterernte auf dem Halm, dass die fressen können und eine Futterernte, die man einfach in dem Jahr macht. Also so das ist das, was so die alten Landwirte hier sagen. Weil es passiert halt immer wieder, dass man 2 Monate keinen Regen hat und dann wächst halt auch nichts mehr. Ne? Dann ist alles staubig und alles vertrocknet. Ja.
Aber die Möglichkeit dazu habt ihr. Also es ist nachhaltig machbar. Man muss nicht sagen, gut, im Grunde können wir das gar nicht machen, weil es zu oft zu trocken ist und wir eigentlich immer Futter zukaufen müssen.
Nee, also ich bin ganz froh, weil ich habe einfach ein Moor, was ich bewirtschafte und habe dadurch einen Wasserkörper. Hat natürlich andere Dinge, dass ich irgendwie denke, okay, wir müssen halt den Wasserstand ganz krass anheben, um nicht so viel CO2 zu emittieren aus dem Boden. Und, genau.
Hättet ihr das machen müssen? Oder?
Also ich bin gerade dabei, sozusagen mit der Wasserbehörde zu gucken, welche Gräben können wir noch mehr anstauen und so. Weil das halt alles entwässert ist und gar nicht die Staumöglichkeiten da sind, um alle Sachen ordentlich anzustauen.
Wie ist das passiert, wenn das von Natur aus moorige Böden sind?
Es sind ja fast alle Moore in Deutschland entwässert worden,
ja,
ne, und Gräben reingezogen worden. Und die sind eben bis auf den Grund sozusagen leer gelaufen.
Okay.
Und, ja. Das
Weil
ist
ich, die
einfach.
Frage, weil dieses Paraffin, in dessen Nähe ich wohne, das wurde eben wieder vernässt. Ich war vor,
Ja.
weiß gar nicht, wann es angefangen wurde, teilweise vor 50 Jahren auf der niederländischen Seite. Es ist ein wahnsinnig schönes Naherholungsgebiet geworden. Und da wird aber bis heute auch immer wieder nachgearbeitet. Jetzt wurden quasi Dämme rundherum gebaut und Seen drumherum angelegt, um eben den Wasserdruck so zu erhalten, dass es weiter steigen kann. Es wächst jedes Jahr um 1 Millimeter, glaube ich, das Moor,
Ja,
was natürlich
genau.
irre langsam ist, aber das ist auf der deutschen Seite leider nicht passiert. Da wird, glaube ich, auch immer noch weiter abgetorft.
Super. Also genau,
Ja.
wenn man das andersrum betrachtet, ne, man kann auch 1 Zentimeter im Jahr verlieren. An Bodenoberfl also Oberkante. Ne? Und wenn man das irgendwie schön entwässert und so, dann hat man auch schnell, dass man 1 Zentimeter im Jahr verliert.
Und die Moore sind ja ein deutlich größerer Kohlenstoffspeicher als Wiesen oder als Weiden, wenn ich das richtig verstanden
Naja,
habe.
also der schnellste CO2-Reduktions Ding wäre, alle Landwirte müssen ihre Moorböden sofort aufhören und sofort fluten und so. Das geht natürlich so nicht und ist politisch nicht durchsetzbar, aber das wäre das schnellste und wahrscheinlich das günstigste. So.
Habt ihr einen Hofladen oder wie läuft der Großteil der Vermarktung?
Wir haben keinen Hofladen, wir haben nur eine Internetseite, wo man es bestellen kann. Und wenn man es bestellt und reserviert hat, dann packe ich sozusagen die Bestellung zusammen. Und dadurch, dass es hier so wenig besiedelt ist, liefere ich das nicht aus, sondern ich habe 3, 4, 5 Abholstationen, wo ich einfach die Ware hinliefere und die können das von da aus abholen. Das ist, jeder fährt einfach in die nächste Kreisstadt und da irgendwo hin und da könnte es dann einfach abholen. Und ne, ich habe ein Tier geschlachtet oder es wurde geschlachtet, dann hängt das eine Zeit lang ab, dann wird es zerlegt. Also wir sind jetzt gerade bei 10 Tagen abhängen, dann zerlegen, einschweißen. Das meistens am Donnerstag, dann hole ich das am Donnerstagnachmittag ab. Und Freitag, Samstag, Sonntag, Montag bringe ich das halt zu den verschiedenen Abholstationen. Und von da aus wird es dann, also holen die Konsumenten das ab.
Das ist vielleicht ein ganz interessantes Detail. Das heißt, du hast einen Internet-Shop, aber die eigentliche Abwicklung des Geschäfts findet nicht online statt. Das heißt, du
Nein.
sparst dir auch die rechtlichen Anforderungen, die ein
Genau.
Online-Shop so mit sich bringt.
Genau. Ich habe einfach einen Dienstleister, der mir sozusagen das ganze Backoffice baut. Also ich habe ganz, ganz viele Bestellungen für 20, 30, 40 Euro. Das würde man niemals hinkriegen, dafür eine Rechnung zu schreiben oder eine Quittung und dann irgendwie das ordentlich abzurechnen und
Ja.
fürs Finanzamt ordentlich zu haben. Und also alleine eine Rechnung zu schreiben, dauert halt irgendwie 5, 8 Minuten, irgendwie sowas, und dann ist es irgendwie blöd, das für einen Betrag unter 100 Euro zu machen. Das macht einfach diese Software komplett für mich. Und so, ich packe nur die Bestellung und sage, okay, der hat 650 Gramm Filet gekriegt und 380 Gramm Beinscheibe. Dann sage ich, jo, Rechnung erstellen und an Kunden senden und dann ist es fertig.
Okay, super. Aber
Genau.
das klingt ja schon nach Sonderwunsch, also 150 Gramm Filet. Das heißt, ihr habt nicht Fleischpakete, sondern ihr habt schon eine Art
Wir haben
Maßschnitt.
einfach alle Produkte sind auf der Internetseite und man kann einfach das bestellen, was man haben will.
Okay.
Und alle anderen Landwirte sagen, oh, krass, dann bleibst du ja auf ganz vielen Sachen sitzen. Und ich kann das nicht bestätigen. Also ja, es gibt Produkte, die gehen, also gerade im Sommer gehen Braten einfach nicht so gut. Da geht Gulasch nicht so gut, das geht im Winter besser. Dann kann man aber auch einfach sagen, jo, gut, dann geht halt viel mehr Muskelfleisch in die Wurst. Bei Bratwurst geht im Sommer viel besser als im Winter. Oder ja, Das ist, da muss man halt so ein bisschen gucken, wie
Ja.
geht's gut.
Kriegt ihr die Innereien und Knochen auch gut vermarktet?
Ich kriege das nicht alles vermarktet und ganz viel habe ich jetzt auch einfach gesagt bei den Knochen. Das ist halt vom Geldwert so wenig, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme da Bestellungen an und so viel nehme ich dann aus der Schlachterei mit und das andere geht halt einfach zum Abdecker mit. Die Innereien werde ich komplett los. Das ist eher so das Erste, was so weg ist. Die Leber ist ganz, ganz schnell weg, wo ich denke, oh krass. Das Herz ist schnell weg. Die Zunge, das ist ja auch nur eine pro Tier, ne? Das
Ja.
geht eigentlich immer schnell. Und genau, also Gulasch und Braten, das ist eigentlich so das, wo ich immer so denke, boah, das geht nicht so gut. Und ich fange jetzt gerade an, mit einer Wurstküche sozusagen zusammenzuarbeiten, die nochmal mehr aus den Produkten macht und mehr verarbeiten kann. Und ich kenne hier in der Region keinen Schweinehalter, wo ich sage, ich möchte gerne dieses Schwein gerne mit in meiner Wurst haben. Meine Tiere sind halt ein bisschen zu mager, um wirklich gute Wurst zu machen. Und da gehen jetzt geht jetzt Wildschwein mit in die Wurst. Und das ist voll
Oh,
super.
das ist dann fett genug.
Das ist dann fett genug, genau.
Tatsächlich,
Ja.
okay.
Genau, ganz schön.
Ja.
Und ich habe jetzt die ersten Sachen davon zurückbekommen und denke so, ja, das ist ein Weg. Und dann gibt es ein Kochkollektiv in der Nachbarstadt, die gesagt haben, hey, wir würden voll gerne mit dir zusammenarbeiten. Was könnten wir denn gut machen? Und da war der Vorschlag von denen, wir würden gerne eine Jus kochen. Das haben wir jetzt irgendwie, gehen wir jetzt gerade an. So die Probeläufe, die sind sehr lecker geworden. Und sie werden noch eine Bolognese kochen und ein Gulasch im Glas. Genau.
Klingt super.
Und genau, ich fühle mich so ein bisschen, okay, ich werd dann doch irgendwann zum Ladenbesitzer, ne, wenn so viele verschiedene Produkte sind. Ja, ich habe jetzt das erste Mal Kochschinken vom Rind gegessen, wo ich dachte, wow, das ist, hatte ich noch nie und ist einfach so aromatisch und so lecker, dass ich das wahrscheinlich einfach in mein Sortiment mit aufnehme.
Schön, schön, wenn man solche Erlebnisse hat. Man kann es ja nie vorhersehen, was draus wird.
Genau. Ne, es ist auch noch die Frage, okay, wie ist das eigentlich von der Haltbarkeit und von der Verpackung? Wie macht man das gut? Wird man das in der Zeit los? Und ja, aber ich hatte am Samstag eine Party mit Freunden und dann habe ich einfach irgendwie dieses Stück Kochschinken mitgenommen und dachte auch so, ja, cool. Die Leute, die da waren, die kommen, die kaufen das dann auch.
Ja,
Das ist
super.
dann, ja.
Ideal. Carsten, ich muss leider an der Stelle beenden,
Ja.
weil die Zeit abläuft. Wenn man mehr über euch erfahren möchte, geht das im Internet unter lieseundtöchter.de, richtig?
Genau. Ja, da ist was über uns, ne? Also wir haben ja gar keinen richtigen Hof. Wir haben ja eigentlich nur die Herde auf der Weide und ein Quad, mit dem wir füttern. Und das ist unser Hof, ne? Und alles andere ist die Vermarktung. Also, ne, das alles andere ist eigentlich das, womit wir dann auch Geld verdienen.
Super. Dann wünsche ich euch für die Zukunft alles Gute
Dankeschön.
und auf, dass wir uns mal bald sehen.
Ja,
In
gerne.
echt.
In echt. Okay.
Danke
Tschüss.
dir. Tschüss.